ähnlich wie ein Messer ein super cooles Tool ist, um eine leckere Torte zu schneiden oder aber jemanden in den Rücken zu rammen, kann der Bereich, ich nehme jetzt mal das Beispiel Aktien, super effizient und intelligent sein oder in einem falschen Umgang oder mit dem nicht richtigen Wissen halt auch eine tödliche Waffe im Sinne von, das tötet halt dann deine Finanzen.
Herzlich willkommen bei Financial Health. Hier geht es um deinen finanziellen Erfolg. Wenn auch du Lust auf Durchblick, Fortschritt und finanzielles Geschick hast, dann bleib dran. In dieser Folge erfährst du exklusiv, welche Anlagefehler dich richtig viel Geld kosten. Da habe ich ein bisschen mich verhaspelt in der Anmoderation, aber nochmal, in dieser Folge erfährst du exklusiv, welche Anlagefehler dich richtig viel Geld kosten. So, jetzt aber, jetzt geht's los. Und zwar, ja, war das ein Wunsch von Julian, über diese Anlagefehler mal zu sprechen, die er aus der Beratung mal wieder wahrgenommen und mitgenommen hat und gesagt hat, boah, da müssen wir vielleicht mal drüber sprechen, was uns immer wieder auffällt. Und ich würde das Wort direkt mal an dich abgeben, Julian. Was sind denn Themen, wo du sagst, boah, das merke ich immer wieder und das führt dazu, dass Leute entweder ganz weit hinter ihrem eigentlichen Potenzial bleiben oder überhaupt vielleicht sogar richtige Fehlentscheidungen treffen?
Ich finde das Thema, was sind so Anlagefehler, super spannend, weil da gibt es eine ganze Reihe von natürlich. Das wollen wir heute gar nicht machen, sondern lass uns mal den Fokus hier auf ein Thema legen, was relativ häufig ist. Und zwar sehe ich in Beratungen, wenn jemand zu mir kommt und mir um Unterstützung bittet, den Vermögensaufbau oder das Erreichen der finanziellen Freiheit voranzutreiben, ganz oft ein Thema. Und zwar ist entweder jemand so defensiv unterwegs in der Geldanlage, dass über alles nicht mal die Inflation geschlagen wird. Also das ist traurig, aber jemand arbeitet hart, damit das Geld verdient ist. Und dann arbeitet das Geld so wenig, dass es dann sogar noch den Wert, den es mal hatte, verliert. Also die Kaufkraft runtergeht. Und wenn es dann ausgegeben wird, ein paar Jahre später sogar weniger ermöglicht, als man es hätte kaufen können, wenn man es direkt ausgegeben hätte. Das ist die eine Variante. Oder die andere ist, genau das Gegenteil gibt's auch, also total spannend, es gibt zwei Extrempunkte. Auf der anderen Seite des Extrems sehe ich dann, dass einige Anleger auch super spekulativ unterwegs sind und sich sagen, okay, also ich bin zwar heute pleite, aber spätestens übermorgen muss ich Multitrilliardär sein und alle Hebel, die es da gibt, muss ich gleichzeitig ziehen, um so auf so eine Art Rendite-Rakete zu surfen, die mich möglichst weit ganz schnell nach oben bringen soll. Was meistens dann dazu führt, dass das eine Zeit lang richtig gut funktioniert und dann durch irgendwelche externen Ereignisse, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, die Rakete dann explodiert und im besten Fall nur das Geld, was man eingesetzt hatte, weg ist. Manchmal sogar muss man sogar nachschießen.
Nehme ich tatsächlich auch immer mal wieder wahr. Meistens, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber meistens sind es in meiner Wahrnehmung die besonders defensiv unterwegs sind, die dafür aber viel sparen können. Also sparen im Sinne von, ich lege Geld zurück und ich bin gar nicht so sehr der, ich hau auf die Kacke und gebe alles aus. Die sparen dann aber nicht richtig, sind damit viel zu defensiv unterwegs. Und die viel zu offensiv sind, sind häufig die ja ohnehin gar nicht so viel zur Verfügung haben, aber dann damit ins Lottospiel gehen. Was meinst du, woher kommt das, diese verschiedenen Arten des Umgangs?
Also spannender Aspekt, so wie du das auch gerade beschrieben hast, das würde ich, glaube ich, auch bestätigen. Genau, also wenn ich das stereotypisch zuweisen müsste, dann ist es eher so, mit einem großen Budget bist du eher defensiv unterwegs und im spekulativen eher mit einem kleinen Portemonnaie. Ja, woher kommt das?
Ist das einfach finanzielle Bildung oder...
Ich vermute, das ist so ein bisschen auch diese Henne-Ei-Frage. Vielleicht bedingt das eine auch das andere. Also was ich auf jeden Fall feststelle, dass wenn jemand eher zu defensiv unterwegs ist und da tränt mir dann innerlich tatsächlich immer mein Finanzexpertenherz, denn ich sehe, was aus dem Geld halt auch hätte werden können. Und wenn mir dann jemand sagt, ja, das liegt da jetzt schon seit 20 Jahren bei 0,2%, dann... muss ich mich immer zusammenreißen, auszurechnen, was das heute eigentlich gewesen wäre. Und ich glaube, das kommt schon auch aus Angst. Und es ist auch historisch geprägt. Also die deutsche Bevölkerung an sich ist keine Kultur von intelligentem Umgang mit Geld. Das war es noch nie. Und sobald man Gedanken daran setzt, intelligenter mit Geld umzugehen, kommen natürlich auch Anlagen zum Tragen, die attraktiv sind, aber nicht unbedingt immer mit einer garantierten Rendite, sondern in Wellenbewegung, also mit Schwankungen sich entwickeln. Wenn man es jetzt volkswirtschaftlich verstanden hat, dann bringt die Anlageklasse an sich schon mit sich die Garantie mit, dass es funktionieren muss. Aber diese Bildung fehlt halt, sondern dann ist ja immer die erste Frage, ja, wenn dann da keine Garantie mit drin ist, dann mache ich das mal lieber nicht. Wohl wissentlich aus Sicht des Finanzexperten, dass auch eine Garantie bei Anlageprodukten nicht viel wert ist, wenn man da mal tiefer reinschaut und ja, wenn die Gesellschaft pleite ist, dann ist es auch egal, ob sie mir das garantiert hat oder nicht. Das heißt, aber wenn sie nicht pleite ist und dann funktioniert hat, dann hätten auch die anderen Anlagen ohne Garantie funktioniert. Und ich glaube, das führt uns halt zu diesem Thema Angst. Das Geld, das ist mir sehr viel wert und ich möchte auf gar keinen Fall was Falsches machen. Und bevor ich was Falsches mache, mache ich lieber gar
Lieber
nichts
gar
oder was
nichts.
super Defensives, was eigentlich das Gleiche ist. Also immer dann, wenn ich eine Geldanlage unterhalb von 3% tätige, dann ist das garantiert, also auch wenn ich dann eine garantierte Rendite habe, ein garantierter Verlust. Also ich sollte das Geld lieber heute ausgeben als morgen, wo es dann mit einer unterinflationären Rendite sich vermehrt hat, weil dann die Kaufkraft geringer ist. Und dieses Verständnis dafür, glaube ich, ist in einigen Teilen der Bevölkerung noch nicht so vorhanden. Aber gut, dafür gibt es ja auch dann Finanzberater, die dann da erstmal informieren. Und wenn du jemand erzählst, ja Mensch, wie ist denn das beim Tanken? Zahlst du die gleichen Preise wie vor 20 Jahren? Oder wie ist das, wenn du ein Brötchen kaufst oder einen Brief verschickst? Oder auch mal ein Cappuccino trinkst? Ah ja, nee, stimmt, es wird immer teurer. Genau, das nennt sich Inflation. Und da müssen wir schon mindestens mitgehen bei der Geldanlage. Also da muss man so ein bisschen Basisarbeit dann machen. Das ist, glaube ich, auf der Seite der Punkt. Und wenn man in seinem Umfeld vielleicht noch niemanden hatte, der das schon mal gemacht hat und man sich dann auch nicht mit ausgetauscht hat, dann relativ schnell fällt man in diese, ich nenne es mal, alte deutsche Falle. Und natürlich verdienen auch viele Anlagegesellschaften damit ziemlich viel Geld, wenn die Anlageprodukte entwickeln, die unterinflationär verzinst sind, weil die Gesellschaft natürlich selbst das Geld anders anlegen und von der Differenz dann leben. Und das führt uns dann, glaube ich, auch dann zu dem anderen Extrem, also ich bin spekulativ unterwegs. Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch viel geprägt ist durch Austausch. Also das sehe ich oft, also genau wie du sagst, eher bei Menschen, die noch nicht so viel Geld verdienen. Vielleicht dann auch sagen, ja, es ist nicht so wichtig, wenn es dann in die Hose geht, wobei das aus meiner Sicht falsch ist, weil man sollte immer die maximale gute Energie im Umgang mit Geld haben. Aber da kommen wahrscheinlich auch Tipps ganz oft aus dem eigentlichen Umfeld so. Und wenn dann jemand erzählt, boah, ich habe gestern auf den Knopf gedrückt und da 20% mitgemacht nach einer halben Stunde, dann willst du das natürlich auch und du tauschst dich dann da aus. Also das ist dann auch so eine Art Blasenbildung, je nachdem, aus welcher du dann so kommst. Bloß ist Geldvermögen, also Geld und Vermögen aufbauen, eigentlich nichts von, ich klicke hier mal. Und da mal, und es ist cool und hip und das größte Computerspiel der Welt, sondern es geht eigentlich darum, Systeme zu haben, die aus sich heraus über Jahrzehnte funktionieren und zwar unabhängig, ob ich dann da auch dann selber mit beteiligt bin oder nicht, weil es gibt natürlich Zeiten, da finde ich das ziemlich cool, sowas zu machen, aber es gibt irgendwann auch Zeiten, da habe ich da keinen Bock mehr drauf oder ich habe schlichtweg die Zeit nicht oder bin krank oder habe andere Prioritäten und deswegen sollte das halt kein geiles Computerspiel sein, sondern einfach Wege, die aus sich heraus bedienen, eigentlich egal, ob das Geld da jetzt die nächsten 2 oder die nächsten 200 Jahre liegt, es läuft gleich kontinuierlich sehr planbar, skalierbar, wiederholbar weiter.
Ja, dann kommen wir doch jetzt mal zu der perfekten Frage, was denn jetzt dein Vorschlag ist. Also es gibt offensichtlich Leute, die sind zu defensiv, Leute, die sind zu spekulativ. Jetzt ist wahrscheinlich die große Empfehlung, finden wir einen Mittelweg. Aber es ist ja gar nicht so einfach, oder?
Ja, also Überraschung, genau. Idealerweise wäre der Mittelweg. Also die einen sind ein kleines bisschen renditeaffiner unterwegs und die anderen etwas mehr mit der Orientierung auf Investment und weniger spekulativ. Also diejenigen mit dem Icarus-Syndrom, die fliegen vielleicht nicht zu nah an der Sonne, sondern auf strategischer Flughöhe und die, die auf dem Boden unterwegs sind, die gewöhnen sich daran, dass man vielleicht auch fliegen kann. Und Da kann man natürlich nicht pauschal sagen, das ist richtig oder das passt zu dir, sondern das hängt von den individuellen Voraussetzungen ab, von den Zielen, die man hat. Kurzfristig kann das der Bereich Geldmarkt sein, mittelfristig der Bereich Renten, festverzinsliche Wertpapiere oder vermögensverwaltende Ansätze, Immobilien, langfristig der Bereich Aktien oder Private Equity. Aber das sind alles so Anlageklassen, die grundsätzlich, wenn sie zu dem Weg, wo man hin möchte, halt passen. Man muss aber natürlich auch wissen, wie man damit umgeht. Also ähnlich wie ein Messer ein super cooles Tool ist, um eine leckere Torte zu schneiden oder aber jemanden in den Rücken zu rammen, kann der Bereich, ich nehme jetzt mal das Beispiel Aktien, super effizient und intelligent sein oder in einem falschen Umgang oder mit dem nicht richtigen Wissen halt auch eine tödliche Waffe im Sinne von, das tötet halt dann deine Finanzen. Also manchmal tue ich mich ein bisschen schwer, wenn ich einen Privatanleger höre, der sagt, ja, ich habe von der und der Aktie gehört, habe ich direkt mal größere Summe reingeschmissen. Und dann ich dann frage, ja Mensch, und warum genau diese Summe? Ja, keine Ahnung, die hatte ich halt gerade frei. Also das war weder eine Positionsgrößenbestimmung, noch wenn man jetzt mal genauer fragt, Mensch, hast du dir die Bilanz angeschaut oder wie ist gerade die Wettbewerbsanalyse dort oder die Zukunftsperspektive von dem Unternehmen oder wo ist der Unterschied zwischen den Value-Werten des Unternehmens und denen, wie der Markt das sieht. Also nur weil da ein neues Produkt rauskommt, heißt es ja noch lange nicht, dass auch dann der Kurs deswegen steigt und da kommt dann gar nicht mehr so viel. Und das ist halt der Unterschied, wenn das jemand professionell macht, als Beispiel auf Basis einer professionellen Vermögensverwaltung, dann hat er viele 100 Stunden erstmal in die Analyse gesteckt und hat ganz viele Gründe, warum in einen Titel halt investiert wurde und wie viel oder halt auch nicht. Und nicht, ja, das klang gerade ganz gut oder hat mir mein Nachbar erzählt oder im besten Fall der Taxifahrer oder es stand in irgendeinem Heftchen oder ein YouTuber hat das erzählt, sondern also es sollten halt strategische Punkte sein und nicht Zufälle, die da gerade so hergeflattert kamen. Also das heißt nicht, dass es nicht auch funktioniert, aber es ist halt ein anderes Risiko dann dahinter. Und das ist so ein bisschen das, was ich als Icarus-Syndrom auch gerne beschreibe, dass wenn das dann auch noch funktioniert, weil der Markt einfach recht hatte, dann denkt man, oh, ich bin der tollster Anleger überhaupt und gehe immer risikoreichere Geschäfte ein. Und dann bin ich irgendwann dann als Icarus zu nah an der Sonne und fall dann halt im wahrsten Sinne des Wortes auf die Nase. Und das erlebe ich dann auch manchmal, dass aus dem super spekulativen Anleger von einst heute der super defensive ist, weil der sagt, ja, funktioniert ja alles nicht oder Lug oder Betrug oder ich habe da mit der falschen Person gesprochen. Hatte ich gestern einen Call, wo jemand gesagt hat, ja, einmal mit Gesellschaft X über das Thema gesprochen, auf die Nase gefallen, deswegen mache ich da nichts mehr. Also das macht natürlich auch gar keinen Sinn. Auch im Zuge von einfach dieser Coaching-Haltung. Wenn ich ein Ziel erreichen will, was anders ist als heute, dann starte ich heute mit irgendetwas und mache eine Erfahrung. Und egal, ob die Erfahrung gut oder schlecht ist, ich mache weiter. Aber Anleger machen das ganz oft, die machen einmal eine schlechte Erfahrung und sagen, das ist alles Teufelszeug und machen dann nichts mehr. Das ist aber überhaupt gar keine Option. Also das führt ja zu nichts, sondern natürlich, wenn ich etwas Neues probiere, dann hat das auch das Potenzial, dass es in die Hose geht und nicht auch immer alle Produkte und Anbieter an dem Markt und Ansprechpartner sind auch gleich seriös, so möchte ich es mal vorsichtig formulieren. Aber nur weil es einmal in die Hose ging, stelle ich ja nicht ein, dass ich nicht große Ziele und Wünsche im Leben habe, die ich auch finanziell erreichen möchte. Ähnlich wie wenn jemand mit 16 sich das erste Mal, nehmen wir mal einen Typen, der verliebt sich in ein Mädel und die haben eine schöne Zeit zusammen und dann, warum auch immer, gibt es einen Streit und die gehen auseinander, dann sagt der Typ ja nicht, oh Mist, ich habe es einmal probiert mit den Mädels. Die steht jetzt für 4 Milliarden Frauen auf dem Planeten. Ich wechsle meine geschlechtliche Vorliebe, weil das mit Mädels nicht funktioniert. Sondern dann sagt man sehr wahrscheinlich, ja, mit der einen hat es nicht funktioniert. Aber es gibt ja noch 3.999.999.999 andere Mädels auf diesem Planeten. Und so ist es halt mit Anlageprodukten oder anderen Ansprechpartnern idealerweise genauso. Also da ein bisschen differenzierter und weniger emotional zu handeln. Obwohl beides ja emotionale Themen sind, also Umgang mit Geld oder auch Lebenspartner finden. Aber selbst bei Lebenspartner finden und eine schlechte Erfahrung gemacht haben, ist man dann rationeller und sagt, ja, dann probier es halt nochmal mit einem anderen Individuum. Und so kann man es ja bei Finanzen vielleicht auch machen, dass man nicht sofort sagt, mache ich gar nichts mehr und bin super defensiv mit meinem 0,0001% Sparbuch unterwegs.
Ja, das ist wieder ein schöner Vergleich, ein schönes Bild, was du dir da aus dem Hut gezaubert hast. Nehme ich aber auch, also wahr, du hast aber jetzt ja auch von oder insbesondere von Leuten gesprochen, die das oder das Mindset oder die Einstellung zum Thema Geld und Vermögensaufbau haben. Ich glaube, es gibt aber auch ganz viele, die schlichtweg einfach gar keinen Bock haben, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen und die dann natürlich auch ja niemals finanzielle Ziele erreichen werden, weil wenn man sich damit nicht beschäftigt, der fällt einem nicht in den Schoß. Dass man sich da dann auch seinen Weg sucht, was einem hilft. Also man muss sich ja nicht jeden Tag, den ganzen Tag damit auseinandersetzen, aber sich dann ja einen vernünftigen Ansprechpartner suchen, der es für einen tut und mit dem man sich dann aber von Zeit zu Zeit vielleicht doch einmal kurz wieder auf den neuesten Stand bringen lässt, sodass man einfach nicht das ganze Potenzial liegen lässt. Gleichzeitig nehme ich auch häufig wahr, bei besonders engagierten Anlegern, dass die häufig die Erwartungshaltung haben, dass man stetig was ändern muss. Was, glaube ich, auch nicht richtig ist. Du hast mal den Satz gesagt, der ist mir sehr in Erinnerung geblieben, weil er irgendwie im ersten Moment eine große Enttäuschung hervorruft, aber dann eine große Gelassenheit, dass Investment, wenn es erfolgreich sein soll, eigentlich sehr langweilig ist. Also einfach nur eigentlich davon funktioniert, dass man sich vernünftige Anlagen aussucht für sein Anlageziel, Streuung vornimmt, also sprich nicht nur eine Anlageklasse und dann stetig nachinvestiert. Und das ist es. Eigentlich total langweilig und man muss auch nicht einen riesen Tamtam daraus machen, wann ist der richtige Zeitpunkt zum Reingehen, zum Rausgehen, zum Drinbleiben, wie auch immer, sondern einfach immer weiter das Gleiche machen. Und das ist, im ersten Moment dachte ich so, okay. Weil ich meine, auch gerade das ganze Thema Trading macht es ja so, hier nochmal kaufen und da nochmal umschichten und hier dies und da das, dass man irgendwie denkt, man muss permanent irgendwie was tun. Und denkt man so, okay, hier gibt es ja gar nichts zu tun, in Anführungszeichen, oder wenig vielleicht. Und gleichzeitig führt es aber auch dazu, dass man sich dann relativ schnell zurücklehnen kann und weiß, okay, das habe ich zu tun und so wird es auch klappen.
Und das ist sogar eine extrem psychologische Herausforderung, weil das erstmal überhaupt nicht konform mit dem ist, wie wir normalerweise Leben kennen. Also klassischerweise ist es so, dass wenn ich mehr will, dann muss ich auch mehr tun oder emsig sein oder engagiert oder wie man auch mal das nennen möchte. Und zu verstehen, dass wenn ich meine Arbeit richtig mache, also vorher einen genauen Plan habe, wie ich investieren möchte, würde das automatisch bedeuten, dass ich idealerweise jahrelang nichts mehr zu tun habe, außer regelmäßig noch Geld wieder da reinzupacken. Aber nicht wieder hier klicken, da klicken. Und genau da setzen halt viele moderne Trading-Plattformen oder Handelsplattformen an, die das verstanden haben, dass wir in uns dieses Bedürfnis haben von aktiv sein, klicken, hin und her und hastig. Und wir leben ja auch in einer sehr schnelllebigen Welt, die das unterstützt, die halt dann deren Handelsplattformen und Apps genauso programmieren, dass ich glaube, ich muss die ganze Zeit klicken und ich verpasse etwas, wenn ich hier nicht nochmal kaufe oder verkaufe oder dann nochmal was mache. Und das sind genau die Vorteile im Hintergrund für die, weil die natürlich mit jeder Aktion, auch wenn man es mal gar nicht merkt, natürlich Geld verdienen. Und wenn mir da keine Handelstransaktionen in Rechnung gestellt werden, dann ist es indem sie halt mir einen nicht attraktiven Preis stellen, weil ich schlichtweg als Amateur gar nicht weiß, dass die Kurse, die ich dort bekomme, gar nicht die sind, die ich eigentlich am großen Markt bekommen hätte, sondern immer da noch Differenzen sind. Und ja, da fehlt mir manchmal so ein bisschen der Spruch ein. Also jeder will auf seine Art und Weise irgendwie betrogen werden oder enttäuscht werden oder abgezogen werden. Also derjenige, der glaubt, er ist da als jemand, der sich seit ein paar Tagen mit dem Thema beschäftigt, effizienter als diejenigen, die das als Multimilliarden-Business professionell betreiben. Der klickt halt und macht da ganz viele versteckte Kosten und weiß gar nicht, gegen welche Regeln er alle verletzt und gegen wen er da spielt. Und diejenigen, die ganz defensiv sind, die halt einfach wollen, ja komm, hier hast du deine unterinflationäre Rendite garantiert und wir kennen uns doch vom, keine Ahnung, Tennis spielen oder ich bin der Nachbar und kannst mir vertrauen, die werden halt dann da abgezockt, indem sie halt Opportunitätskosten haben, indem sie halt in anderen Anlagen ganz, ganz andere Erträge langfristig erzielen könnten und das Leben viel schöner noch finanziell gesehen aussehen könnte. Dass man vielleicht ein paar Jahre früher in Rente gehen könnte, andere Urlaube macht, andere Autos fährt oder nochmal das Haus umbaut oder ähnliches. Also, ja, mein Lateinlehrer hat immer gesagt, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Aber wichtig ist schon auch zu wissen, was man da tut und in die Metaebene zu gehen und das zu reflektieren. Und sobald das Ego ein gewisses Mindestlevel erreicht hat, ist man nicht mal unbedingt bereit, das objektiv zu hinterfragen und glaubt einfach pauschal, dass das, was man da macht, richtig ist. Und ja, also schade um das Potenzial, was eigentlich auch in Geld dann liegt.
Ja, absolut. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Schlusswort, oder? Hast du noch irgendwas, was du auf jeden Fall sagst, das möchte ich mit auf den Weg geben, außer findet den goldenen Mittelweg?
Mir fällt ein Bild ein. Ich erzähle ja immer ganz gerne so ein bisschen Analogien zu der Autowelt. Wenn jetzt eine defensive Anlage, mal jetzt ganz plakativ, eher so der rostige alte Dacia oder Daihatsu ist und die sehr spekulative Anlage der getunte Lamborghini oder Koenigsegg, warum dann nicht einfach ganz grundsolide einen langweiligen Audi A6 fahren? Also ich will jetzt keine Werbung für eine Automarke oder ein konkretes Modell machen, aber man kann es daran, glaube ich, ganz gut erklären. So ein Audi A6 ist wahrscheinlich ein ganz solides Allrounder-Auto, aber es ist nicht das schnellste, es ist nicht das günstigste, es ist nicht das mit dem geringsten Spritverbrauch, nicht mit der geilsten Soundanlage, es sieht nicht am coolsten aus, hat nicht die geilste Lackierung, hat nicht die geilsten Felgen, es hat nicht die besten Umweltwerte, es nicht das kleinste, ist nicht das größte. Aber unter all diesen Aspekten ist es wahrscheinlich die beste Kombination aus allem. Also es geht nicht darum, in einer Kategorie ganz weit vorne zu sein, sondern unter allen Kategorien, die es so gibt, also alle Aspekte mit zu berücksichtigen und dann etwas zu haben, was am allerbesten im Alltag funktioniert. Und das wäre zum Beispiel so ein Mittelklasse-Kombi. Und dazu möchte ich aufrufen, auch im Vermögensaufbau sich Gedanken zu machen, was könnte etwas ganz Grundsolides sein, was sich seit Jahrzehnten, jetzt seit Jahrhunderten bewährt und trotzdem dafür sorgt, dass es zum einen planbar ist und wirklich in der Zukunft die Chance hat zu funktionieren und aber auch nicht zu viel Aufwand hat und irgendwann, weil man zu schnell unterwegs ist, das Potenzial hatte, auf dem Weg in die Luft zu fliegen. So. Also gegen die persönlichen Emotionen intelligent mit Geld umgehen. Das, ja, da möchte ich gerne aufrufen. So.
Schön, also das gerne merken. Und damit schließen wir die Folge und mit unserem allbekannten Satz: Keep growing and stay healthy, especially financially. Deine Amelie Lieder.
Und dein Julian Krüger. Danke fürs Reinhören. Wir hören uns in der nächsten Folge.